Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff am letzten Tag des Jahres. Guten Abend. An einem Abend, an dem wir zurückblicken wollen, nicht auf ein Kulturjahr 2019, sondern auf vier Kulturjahre, auf vier individuelle, gemeinsam mit vier Menschen, die mir beschrieben haben, wie sie die nun bald zurückliegenden 365 Tage erlebt haben. Ganz individuell, welche Entdeckungen sie gemacht, was sie gesehen, gehört, gelesen haben, welchen Menschen sie begegnet und was sie von ihnen erfahren haben. Ob und wie die Kultur ihren Blick auf die Welt verändert hat und natürlich auch, was von 2019 nach 2020 hinüberführt, Gedanken, Wünsche, Hoffnungen. Die vier Menschen, mit denen ich gesprochen habe, könnten, müssen aber nicht, auch jeweils für ein großes Kulturthema des Jahres stehen. Für die endlich begonnene Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit zum Beispiel. Für die Frage, ob sich, Stichwort Nolde-Debatte, Handke-Nobelpreis, neue Rechte, Künstlerinnen, Künstler und ihr Werk voneinander trennen lassen. Für die Überlegung, ob und wie der Blick eines einzelnen Künstlers, in diesem Fall tatsächlich ein Mann, auf die Welt die Gesellschaft noch verändern kann. Oder für die großen zentralen Projekte, die die kulturelle Identität der Bundesrepublik auf Jahrzehnte hinaus bestimmen werden. Mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy habe ich für diese Sendung gesprochen, mit dem Künstler Olaf Nicolai, mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich und mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sie habe ich in Berlin in ihrem Büro im Bundeskanzleramt besucht und mit ihr zusammen mal erst die Kunstwerke angesehen, die dort im wahrscheinlich prominentesten Kulturbüro der Republik hängen und stehen. Ob eine Ministerin eigentlich frei entscheiden kann, womit sie sich umgibt, oder ob sie da Rücksicht auf Ausgewogenheit und Political Correctness nehmen muss, das wollte ich zunächst wissen.
Ich gehe da nach meinem Geschmack und auch nach der Botschaft, die ich hier an meine Gäste und Besucher aussenden möchte. Ich habe da vorne ganz aus meinem privaten Besitz eine, wie ich finde, tolle Porträtzeichnung des französischen Künstlers Guillaume Bruyère, der hier in Berlin lebt und die Paula Modersohn-Becker skizziert hat, die für mich als Künstlerin so eine faszinierende Figur ist, weil sie sich schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts einfach den Konventionen widersetzt hat und nur um malen zu können, bis nach Paris gegangen ist und sich dort ausgelebt hat und heute eine der tollsten Malerinnen ist. Aber auf die Anerkennung hat sie 50 Jahre warten müssen. Und in diesem Jahr habe ich in der Tat ein anderes Stück neu in mein Amtszimmer genommen, nämlich eine kleine Bärenskulptur von der tollen Bildhauerin René Sintenis, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wirklich eine dieser ganz androgynen, tollen, expressionistischen Gestalten im Berliner Kulturleben war. Und die hat diese tolle kleine Bärchenskulptur geschaffen, die dann viele Jahre später nach dem Krieg zur kleinen Trophäenfigur der Berlinale wurde. Als in den 50er Jahren das Filmfestival neu erfunden wurde, suchte man eine Bärenfigur, die dann der goldene, silberne und bronzene Bär werden konnte. Und tatsächlich hat man René Sintenis kleine Bärenfigur genommen. Und ich habe jetzt das Original tatsächlich hier in meinem Büro stehen, was einmal die Geschichte einer tollen bildenden künstlerischen Arbeit erzählt, zweitens von einer tollen Künstlerin Zeugnis ablegt und drittens etwas mit unserem wunderbaren Filmfestival Berlinale zu tun hat.
Wie stark können Sie denn eigentlich als Kulturstaatsministerin selbst noch zwischen Aufgaben und privaten Interessen unterscheiden? Haben Sie noch Zeit für Theater, für Oper, für abends im Sessel sitzen und lesen?
Zum Glück macht meine beruflichen Aufgaben und meine privaten Leidenschaften eben keinen Unterschied, sondern da geht vieles Hand in Hand. Sonst würde ich nicht mit der großen Leidenschaft dieses Amt versehen können, wie ich es ja seit einigen Jahren darf und kann. Also ich sitze im Sommer zum Glück lesend auf dem Liegestuhl in den Alpen und habe in diesem Sommer überraschenderweise und ohne Absicht aber ein Frauenbuch nach dem anderen weggelesen und mich über das eine wie das andere sehr gefreut, ohne dass dahinter irgendeine Botschaft hätte stecken müssen. Das war reiner Zufall. Da war zum Beispiel das Buch Festtag von Graham Swift, das im englischsprachigen Raum sofort Karriere gemacht hat und von der Emanzipation eines Hausmädchens erzählt im vorletzten Jahrhundert, das eine Affäre mit dem adeligen Nachbarssohn hat, wie sich ein Tag, ein Muttertag, ein Festtag tatsächlich zu einem Tag entwickelt hat, der ihr ganzes Leben verändert hat. Ich möchte die Geschichte nicht auserzählen, dann nehmen das nicht mehr genügend Leute in die Hand. Ich kann aber nur sagen, lest es, Männer wie Frauen. Da geht es darum, dass man auch Konventionen mal in Frage stellen kann und manchmal passiert das auf dramatische Art. Das andere war von Annie Ernaux, Erinnerung eines Mädchens. Ich habe vorher die Biografie, die sie von ihrem Vater geschrieben hat, mit dem Titel Der Platz gelesen und bin jetzt ganz gespannt auf das dritte Buch in dieser Reihe, nämlich die Geschichte ihrer Mutter. Die Geschichte des Erwachsenwerdens in Erinnerung eines Mädchens geht sehr unter die Haut. Also da muss man, finde ich, offen für sein und auch etwas leidensfähig. Aber es hat auch jedes Mal was mit der Leserin selbst zu tun, kann ich sagen. Und das dritte war eher zum Schmökern, aber eben auch toll von Camilleri, diesem Autor, der in diesem Jahr gestorben ist, mit über 90. Ein toller italienischer Autor, der auch nicht zuletzt über seine Krimis bekannt geworden ist. Ich finde seine anderen kleinen Erzählungen noch viel spannender. Und da ist eins, das heißt Rühr mich nicht an. Noli me tangere ist ja ein ganz ikonografisches Motiv in der biblischen Geschichte und somit auch in der Kunstgeschichte. Erzählt von Maria Magdalena, die am Tag nach dem Tod Jesu zum Grab geht und es leer vorfindet und dann den Gärtner erschrocken fragt, weißt du, wo der Leichnam ist? In dem Augenblick erkennt, dass sie mit Jesus spricht, der aber keine stoffliche Qualität mehr hat und deshalb sagt, rühr mich besser nicht an. Und dieses Changieren zwischen Wirklichkeit und Transzendentem, dieser Übergang von der einen Rolle und Gestalt, die man im Leben hat, in eine andere, in die man sich vielleicht hineinfantasiert oder die man sich wünscht. Darum geht es in diesem scheinbaren kleinen Kriminalgeschichtchen. Das hat mich aber deshalb so umgehauen, weil in den 5 Sätzen des Nachwortes der Camilleri schreibt, warum er diese Geschichte erfunden hat, weil er sie mit einer reellen Freundin verbindet. Und deren Geschichte wird in 5 Sätzen skizziert. Und ehrlich gesagt, genau diese Verbindung zum realen Vorbild dieser Geschichte, die hat mich dann am Ende vollends fasziniert. Und insofern kann ich nur sagen, das waren Glücksfälle. Und getoppt ist das noch durch den wunderbaren Film Porträt einer jungen Frau in Flammen, der ein ganz schöner, poetischer, herrlicher Film ist über eine junge Künstlerin im vorletzten Jahrhundert, die eben auch nicht in die klassische Malschule kann, weil sie eine Frau ist und die als Porträtmalerin für eine junge Adelige von deren Mutter ausgesucht wird, damit der ausgesuchte Bräutigam ein Bild von seiner künftigen Braut vorfindet. Und diese Braut wehrt sich. Und es kommt zu einer sehr schönen, auch amorösen Beziehung zwischen der Porträtistin und dem Modell. Und das Ganze ist ja nicht nur wunderbar in Bilder gefasst, sondern ganz schön finde ich diese kleine Nebenbemerkung, dass nur eine männliche Rolle drin vorkommt, und das ist die eines Dieners. Auch das ist nicht mit erhobenem Zeigefinger feministisch, sondern es ist einfach wirklich schön. Und es sind alles Emanzipationsgeschichten, die man sich gut angucken und durchlesen kann.
Lesen können Sie völlig alleine. Im Kino, Sie haben einen Film erwähnt, es ist dunkel. Wie ist es denn mit Oper und Schauspiel? Sie sind ja nun auch öffentliche Person, man kennt Sie, man erkennt Sie. Dürfen Sie da überhaupt begeistert sein? Dürfen Sie Buh rufen?
Ja, ich darf Buh rufen und ich kann auch mittendrin gehen, wobei ich das, glaube ich, nur ein einziges Mal in meiner mindestens 40, 45-jährigen Theatersozialisation getan habe. Da war ich aber so empört, dass es nicht anders ging. Aber wie gesagt, das sind die Ausnahmen. Nein, aber freuen kann ich mich. Und ein absolutes Highlight in meiner Theatergeschichte in diesem Jahr war das Stück »Kommt ein Pferd in die Bar« mit Samuel Finzi in der Hauptrolle als Dovile Greenstein an den Kammerspielen im Deutschen Theater. Ich bin da alleine 2-mal schon drin gewesen. Ich gehe auch noch ein 3. Mal hin, weil ich so wahnsinnig fasziniert davon bin, wie ein Schauspieler alleine. Es gibt noch eine 2. Person, eine Schauspielerin, aber das Ganze ist natürlich zugeschnitten auf diese eine zentrale Figur des Dovele Greenstein, wie ein Schauspieler wie Samuel Finzi das über anderthalb Stunden durchhält und mit welch einem Ausdrucksspektrum der seine Zuschauer fesselt. Und da habe ich in der Tat in der fünften Reihe gesessen und er hat mich offensichtlich von der Bühne aus irgendwie erkannt und hat das in seinem Gespräch da, was er mit dem Publikum anfängt, so ist es auch in der literarischen Vorlage übrigens, da hat er mich da eingebaut. Ich habe mich prompt erkannt, ertappt und angesprochen gefühlt. Also solche Szenen gibt es, aber das liegt daran, dass der Samuel Finzi einfach ein extraordinär guter Schauspieler ist. Und die Rolle des Dovele Greenstein, die hat David Grossman ja als Stand-up-Comedian in Israel geschrieben, der seinen letzten Auftritt hat und plötzlich die zentralen traumatischen Erfahrungen seines Lebens in Israel, seines jüdischen Lebens dort im Umgang mit Mutter und Vater durchspielt. Und es ist so ergreifend, das geht so unter die Haut. Dieses Buch ist einfach voll grotesker Komik und großer Traurigkeit. Und das ist bei so vielen Büchern aus Israel so. Wir haben einen deutsch-hebräischen Übersetzerpreis ins Leben gerufen. Und vor 2 Jahren hat David Grossmann, der Autor dieses Buches, Kommt ein Pferd in die Bar, für eben diesen Titel den Übersetzerpreis gewonnen, also seine Übersetzerin. Und wir haben den in Jerusalem vergeben. Meine Kollegin, die Kulturministerin, hat in ihrer Laudatio weder das Buch noch den Autor David Grossmann noch die Übersetzerin erwähnt, weil das nicht in ihr sehr auf nationalgetreue, patriotische Kultureinrichtung eng geführtes Bild passt. Das führte dazu, dass die Übersetzerin wirklich mit Tränen in den Augen in der ersten Reihe saß. Ich habe das in meiner Laudatio, glaube ich, wieder gut gemacht. Und 2 Monate später hat es eine großartige Geste des Staatspräsidenten Rivlin gegeben, als bei Regierungskonsultationen eben dieser Autor David Grossmann, der Tischnachbar von Angela Merkel, war. Ich kann nur jedem empfehlen, das Buch Kommt ein Pferd in die Bar von David Grossmann zu lesen und auf jeden Fall Samuel Finzi, der ja im Übrigen auch Jude ist und lange Jahre in Israel gelebt hat, in dieser Rolle in Berlin zu bewundern.
Es gab ja früher die ganz strikte Trennung in E- und U-Kultur, die sogenannte ernste, ernsthafte und die unterhaltende Kultur. Mhm. Darf es bei Ihnen, gibt es bei Ihnen auch U? Gibt es auch Popkonzerte? Gibt es Musicals vielleicht nicht unbedingt?
Naja, also ich fand zum Beispiel Bohemian Rhapsody, diesen Film über das Leben von Freddie Mercury, so toll, dass ich mir sofort noch mal wieder einen Sampler gekauft habe und den jetzt dauernd beim Joggen um den Grunewaldsee höre, als ob ich das nicht vor 20 Jahren schon zu Genüge getan hätte. Aber das sind so Wiederentdeckungen und so kleine Flashbacks in die unbeschwertere, jugendlichere Zeit, die gönne ich mir und die finde ich auch toll.
Diese Sendung läuft kurz vor dem Jahreswechsel, ganz kurz vor Ende des Jahres. Was gibt es für einen Wunsch fürs neue Jahr?
Ich wünsche mir und uns allen, dass wir wieder etwas unbeschwerter unsere Arbeit machen können, die wir doch so gerne machen, also ich jedenfalls, dass so dieser Mehltau, diese Endzeitstimmung, die sich allenthalben in der Bevölkerung bemerkbar macht, weil sich so viele Bindungen auflösen, weil alte Gewissheiten brüchig werden, weil zum Beispiel die Kirchen ihre Autorität einbüßen, weil politische Muster nicht mehr so greifen, wie man sie gewohnt ist, weil Orientierungen nicht mehr mit glaubwürdigen, charismatischen Figuren besetzt werden, dass dieses Suchende etwas uns nicht länger so herunterzieht, sondern dass man daraus wieder etwas Produktives machen kann. Ich wünsche mir wirklich etwas mehr Gelassenheit und Heiterkeit im nächsten Jahr, als es dieses Jahr mit sich gebracht hat.
Sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Der Kulturwissenschaftler und Soziologe Wolfgang Ulrich ist seit vielen Jahren einer der profiliertesten Köpfe, wenn es darum geht, herauszufinden, was Kultur mit den Menschen anstellt. Wie eng verzahnt immer wieder Theater, Museen, Kulturzentren mit Politik und Gesellschaft sind, wie sich im einen das andere widerspiegelt, ganz gleich, ob das gewollt ist oder nicht. Wolfgang Ulrichs Kulturanalysen in Kolumnen, Büchern, Vorträgen rufen immer wieder das hervor, was gute Debattenbeiträge ausmacht. Zustimmung und Widerspruch. Und deshalb ist er genau der Richtige für die Frage, was war das für ein Jahr? Gab es aus Ihrer Sicht beherrschende Kulturthemen?
Ja, auf jeden Fall. Es war sicher auch nicht immer ein ganz unanstrengendes Jahr. War natürlich auch ein Jahr mit vielen, vielen Ausstellungen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine kleine Hollandreise im Sommer, die ich dazu genutzt habe, auch mal nicht nur in Amsterdam zu sein, wo man ja weit öfter mal ist, um Ausstellungen anzuschauen, sondern auch mal in Utrecht und Haarlem und anderen kleinen Orten. Und so der beherrschende Eindruck war, dass ich da doch sehr begeistert war von der Art und Weise, wie es holländischen Museen gelingt, Publikum einzubeziehen, das umzusetzen, was mit so hehren Schlag worden, wie Partizipation oft besprochen wird. Mhm. Und wo das doch nochmal, auch in Deutschland ist hier viel passiert in den letzten Jahren, aber wo es mir doch noch eleganter und zwangloser und weniger Sorgen im schlechten Sinn pädagogisch zu gelingen scheint. Also ganz eindrucksvoll im Rijksmuseum anlässlich des Rembrandt-Jahres eine Ausstellung, die nur aus Werken bestand von Amateuren, von Laien. Es wurde ein weltweiter Wettbewerb ausgeschrieben, wo Menschen sagen, ausgehend von Rembrandt-Motiven etwas beisteuern konnten, und das Ergebnis war verblüffend und es war großartig gehängt. Man hat so viel gelernt, auch über Aneignungsformen, über Kanonbildung, über vielleicht Phänomene, die man sonst eher aus dem Internet kennt, dass ein Bild zum Meme wird. Das ließ sich hier an einer Museumswand noch einmal en Detail nachvollziehen. Da konnte man sagen, sehr viel lernen. Zugleich hatte man das Gefühl, das Museum öffnet sich hier jetzt wirklich. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal so ein bisschen spöttisch gesagt, die Zukunft des Museums besteht darin, dass es eine Kreativitätsagentur wird. Und im besten Sinn dieses Wortes habe ich das da erlebt und auch insofern halt ein paar eigene Vorurteile abgelegt. Ich hatte doch bisher immer die Sorge, dass das Museum zu sehr an Niveau verliert, eben weil vieles zu harmlos, zu pädagogisch, zu simpel wird, wenn man sich jetzt nur noch an den Interessen von verschiedenen Besuchergruppen orientiert. Und da wurde ich also eines Besseren belehrt, und da freut man sich ja immer, wenn man positiv widerlegt wird.
Sie sind jemand, der immer schon die Kunst nicht nur als Art pour l'art anbetrachtet hat, sondern politisch und soziologisch an die Bilder rangeht. Da hat sich in diesem Jahr in Deutschland einiges getan. Und wenn man versuchen wollte, eine Art Überschrift zu finden, dann ist es die alte Frage, lassen sich Werk und Autor, Kunst und Gesinnung voneinander trennen? Emil Nolde war ein Beispiel, Neo Rauch ist ein Beispiel gewesen. Wir können in die Literatur gehen, zu Peter Handke. Wie haben Sie diese Diskussionen wahrgenommen?
Ja, das gehörte vielleicht eher zu dem, was ich am Anfang sagte, zum anstrengenden Teil auch des Kulturjahres. Da ist man ja doch immer wieder auch neu herausgefordert. Also lange Zeit war der Kulturbetrieb relativ homogen in unserer Gesellschaft, im weitesten Sinn linksliberal, auch wenn das Etikett vielleicht auch ein bisschen zu plump ist, aber man konnte damit schon ganz gut arbeiten. Und jetzt stellt man fest, so ein Bereich um Bereich, dass es eben auch Ausreißer gibt, also zum Teil auch vielleicht sogar wichtige Figuren des Kulturbetriebs gibt, die jetzt politisch ganz anders ticken. Wir hatten in der Literatur die Debatte um Uwe Tellkamp oder in der Musik mit Jewgeni Nikitin, dem Wagner-Sänger, der plötzlich als rechtsradikal dastand, oder Alvis Herrmann, der Regisseur im Theaterbereich. Und ja, jetzt ist es eben auch in der bildenden Kunst angekommen. Zum Teil haben wir es noch mit eher Altlasten zu tun. Die Frage, darf jetzt das Bild eines bekennenden Nazis wie Nolde im Kanzleramt hängen oder nicht? Aber zum Teil eben auch mit ganz aktuellen Fällen. Also hier in Leipzig, wo ich wohne, war es ein Riesenaufreger. Die Frage, darf Axel Krause an der Leipziger Jahresausstellung teilnehmen oder nicht, als bekennender AfD-Sympathisant, der vor allem Facebook nutzt, auch als politische Plattform. Und da kann man, wie immer bei diesen auch Werk- und Autorfragen, natürlich, so gerne man es hätte, keine pauschalen Antworten geben. Man muss wirklich jeden Fall ganz individuell betrachten.
Das heißt, die Frage, war er denn nur Nazi oder sieht man seinen Bildern auch an, wenn wir den Fall Nolde nehmen? Oder in Wuppertal wird im Moment über Arno Breker diskutiert, aus Anlass einer Statue vor einer Schule. Die stellt sich für Sie so gar nicht.
Natürlich stellt sich die Frage für mich, aber ich glaube eben nicht, dass man hier eine pauschale Antwort geben kann. Sondern schon bei, natürlich würde man jetzt bei Nolde schon mal zwischen verschiedenen Bildgenres, zwischen verschiedenen Werkphasen unterscheiden müssen. Aber in dem Fall, bei der Debatte, die wir hier in Deutschland in diesem Jahr hatten, war es ja eher auch eine Frage sagen, nach dem Ort und nach der Funktion eines Werkes. Und ich glaube, kein Mensch wäre so weit gegangen, zu sagen, wir müssen Nolde aus den Museen entfernen. Aber die Frage, ist das jetzt der richtige Ort im Büro der Bundeskanzlerin, wo Staatsgäste vielleicht auch zu Besuch kommen, wo Gemälde immer auch als Conversation Piece fungieren, wirft es da nicht ein merkwürdiges Licht vielleicht auch? Wirkt es nicht naiv oder vielleicht sogar provokant, jetzt ausgerechnet das Bild eines Künstlers zu haben, der eben politisch so umstritten war, auch wenn die Nazis ihn verschmäht haben, aber er eben umgekehrt hat das nicht getan. Insofern kann ich da sehr gut verstehen, dass hier das Bild jetzt nicht wieder aufgehängt wurde. Ist ja bald sogar noch so eine späte Erbschaft von Helmut Schmidt gewesen, dass Nolde so eine Präsenz auch hat im Regierungskontext. Also in Bonn im Bundeskanzleramt hatte er an seinem Büro das Schild austauschen lassen. Da stand da nicht Bundeskanzler drauf, sondern Nolde-Zimmer, um damit seine Verehrung kundzutun. Und das Bild, was jetzt noch bei Angela Merkel hing, war so ein letzter Rest dieser offiziellen Nolde-Verehrung. Und ja, jetzt haben wir natürlich auch andere wissenschaftlichen Kenntnisstand inzwischen als in den 70er Jahren. Und man reagiert darauf. Das finde ich eigentlich nur berechtigt und gut. Und die Museen haben vielleicht die Aufgabe, die Kunstwissenschaft hat die Aufgabe, jetzt nochmal genauer zu schauen, wie problematisch sind einzelne Bilder oder nicht. Also manche Werke von Nolde kamen ja schon auch im Zuge jetzt von Kolonialismusdebatten und so ins Gerede. Wie hat er jetzt hier Menschen anderer Ethnien dargestellt? Wie war sein Blick auf Kulturen jenseits der eigenen Kultur? Das sind hochinteressante Kunst- und kulturwissenschaftliche Debatten. Und da ist das Museum gerade der richtige Ort, die auszutragen und entsprechend die Werke auch zu zeigen. Aber vielleicht auch eben die Kontexte herzustellen, in denen sie dann auch nochmal ganz neu zu sprechen beginnen.
Eine Reihe der Beispiele, Herr Ulrich, die Sie gerade genannt haben, Axel Kraus, Uwe Tellkamp, Neo Rauch, das sind Kulturmenschen aus dem, was wir immer noch die sogenannten neuen Bundesländer nennen. Spielt da in der Aktualität, wenn wir jetzt mal von Nolde weggehen, spielt da auch Ost-West noch eine Rolle?
Ja, das war, glaube ich, auch eins der großen Themen dieses Jahres, dass das sichtbarer geworden ist, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Differenzen nicht verschwunden sind, manchmal vielleicht sogar wieder größer geworden sind in den letzten Jahren. Also hier im Osten begegnet einem sehr oft so dieses Narrativ, dass Menschen äußern, sie haben das Gefühl, sie leben jetzt wieder fast in Verhältnissen wie in der DDR. Man spricht dann von der DDR 2.0. Sie haben das Gefühl, man kann nicht zu allen Dingen seine Meinung frei sagen. Vieles wird kontrolliert, vieles wird sanktioniert, man wird vielleicht sogar überwacht. Und man fühlt sich da auch berufen, das zu sagen, weil man ja so eigene Erfahrung hat noch mit einem solchen Regime. Mich befremdet das immer als geborener, sozialisierter Wessi, dieses DDR 2.0-Narrativ. Ich denke trotzdem, man muss es natürlich erstmal ernst nehmen als eine Wahrnehmung, die besteht und dann versuchen auch vielleicht klarzumachen, wo eben trotzdem Unterschiede sind. Also wenn wir auf diesen Fall Axel Krause zurückkommen, da stand am Anfang ja, dass seine langjährige Galerie sich von ihm getrennt hat und das auch begründet hat eben mit seinem politischen Verhalten, mit seiner politischen Haltung. Das ist aber ja etwas völlig anderes, als wenn ein Künstler in der DDR plötzlich aus dem Berufsverband ausgeschlossen wurde und keine Aufträge mehr bekam und in seiner Existenz gefährdet war, aus politischen Gründen. Da hat der Staat durchgegriffen. In dem Fall greift kein Staat durch. In dem Fall wird ein privates Vertragsverhältnis aufgelöst, wie das jeden Tag aus unterschiedlichsten Gründen tausendfach passiert. Und man kann keinem Galeristen verübeln, wenn er sagt, ich kann nicht mehr hinter dem Künstler stehen, dann kann er auch das Werk ja nicht mehr gut vertreten und verkaufen. Also eigentlich tut er dem Künstler noch was Gutes, wenn er dann so fair ist und zu sagen, wir müssen uns trennen. Das hat also nichts mit Zensur zu tun oder eben ist überhaupt insofern nicht vergleichbar. Aber bei vielen Menschen, die hier leben und noch DDR kennen, bleibt erstmal nur als Befund übrig. Wegen seiner politischen Haltung erfährt er einen großen Nachteil. Und das ist mal das Gemeinsame. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man in den Gesprächen immer wieder auch darauf achtet, wo liegen aber trotz allem große Differenzen zwischen DDR und Gegenwart. Aber es ist, das stelle ich immer wieder fest in Gesprächen, alles andere als einfach, da überhaupt eine gemeinsame Basis zu finden.
Sie sind auch direkt persönlich angegriffen worden. Sie hatten in einem Text Neo Rauch, den Maler, kritisiert. Der hat sich mit einem Bild revanchiert, auf dem Sie vorkommen.
Also auf dem, ob ich vorkomme, ist umstritten. Aber meine Initialen kommen auf jeden Fall vor auf einer Leinwand und sind also in fäkaler Weise hier artikuliert. Ja, das ist eine heftige Reaktion gewesen. Ich konnte sie nicht so ganz persönlich nehmen. Ich habe mich jetzt nicht getroffen gefühlt, weil ich das Gefühl habe, es geht auch ein bisschen an mir als Person eigentlich vorbei. Es wurde in diesem Bild mit dem Titel Der Anbräuner ja vielleicht so generell auch nochmal dieser Unmut artikuliert eines ostdeutschen Künstlers, der sich bedroht fühlt von Gesinnungsschnüfflern, von Politkommissaren, das sind so seine beliebten Vokabeln, der so genau auch nochmal dieses Bild ohnehin schon auch offenbar in seinem Kopf hat, dass der ganze Kunstbetrieb kein freier Betrieb ist, dass hier sozusagen der Staat bestimmt, was gemacht wird, dass es Menschen gibt, die auf Künstler angesetzt werden, um rauszufinden, was die jetzt denken. Also diese ganze Überwachungsmetaphorik spielt da mit rein. Und wenn dann ein Kritiker kommt, der ihn kritisiert, dann ist der so ein Repräsentant hier für dieses böse System. Aber zugleich, glaube ich, wird hier auch nochmal auf eine problematischere Art deutlich, weil auch so ein merkwürdiges Bild, was hier von Kritik gezeichnet wird, als sei Kritik immer nur gleich schon Denunziation oder Majestätsbeleidigung und damit eigentlich eine niedere Form des Verhaltens. Also in diesem Bild und auch in dem ganzen Diskurs, der sich vor allem im Netz um dieses Bild dann ergeben hat, habe ich dann schon so sehr bedrohliche Motive erkannt, eines Anti-Intellektualismus eben oder der Kritiker, der so nur ein minderwertiges, parasitäres, schmarotzerhaftes, unproduktives Wesen ist. Dann ist man sehr nah schon wieder auch bei diesem Vorwurf, der aus derselben Ecke kommt, dass hier alles irgendwie versifft sei im Kulturbetrieb und entsifft gehört. Und sagen, die Künstler sind die Überlegenen, die machen sagen, die hehre, reine Welt. Und dann kommen die bösen Kritiker und beschmutzen das alles wieder. Also das steckt hier ja in diesem Bild mit seiner ganzen auch fäkalen Metaphorik sehr stark drin. Und das finde ich traurig und beunruhigend, dass hier ein Künstler von solchem Rang sich in solche Niederungen begibt. Aber ich kann es jetzt weniger als persönlichen Angriff nehmen, denn als Symptom eigentlich auch einer bestimmten mentalen Lage, die wir gerade haben und die gerade eben auch diesen Ost-West-Konflikt, diesen neuen, zum Ausdruck bringt. Also wäre ich ein Kritiker aus dem Osten gewesen, wäre vielleicht dieses Bild nicht gemalt worden.
Nachdem wir jetzt aufs Jahr 2019 zurückgeblickt haben, was wünschen Sie sich denn für das Jahr, das vor uns liegt, für 2020?
Also um bei dem Thema zu bleiben, das wir jetzt breit besprochen haben, wünsche ich mir, dass da doch ein paar neue Gespräche möglich werden. Ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen einige immerhin Begegnungen gehabt, auch mit Menschen, die mir da politisch völlig entgegenstehen, wo es aber dann doch gelungen ist, von beiden Seiten her zumindest mal eben ein Gespräch zu führen. Und das ist ein Anfang jetzt gewesen und man hat sich Sorgen vertagt, aber das soll im nächsten Jahr weitergehen. Und ich bin jetzt einfach mal optimistisch und hoffe, dass allein indem solche Gespräche stattfinden, man dann also doch ein bisschen weiterkommt. Und wenn man nur die andere Seite etwas mehr anerkennen kann, dass dann gewisse Formen von Extremismus, wie sie auch wiederum vor allem natürlich im Netz passieren, wo man das Gegenüber ja gar nie sieht, was man adressiert, dass man die so ein bisschen eindämmen kann, weil das nimmt allmählich wirklich scheußliche Formen an.
Der Kulturwissenschaftler und Soziologe Wolfgang Ulrich über 2019 und 2020. Was gesamtgesellschaftlich die Fridays for Future-Bewegung geschaffen hat, ist im Bereich der Kultur der Bewegung Dekolonisiert euch gelungen. Es gibt ein neues Bewusstsein für den Umgang mit Kulturgütern aus der Kolonialzeit und damit auch für die Entstehung vieler Museen und Sammlungen in Deutschland und in Europa. Sie entstanden nämlich genau in der Zeit der kolonialen Zwangsherrschaft und besitzen und zeigen, zum Teil bis heute auch, was anderen Völkern geraubt oder abgepresst wurde, einschließlich sogenannter Human Remains, also menschlicher Körperteile. Für die Konsequenzen, die daraus gezogen werden müssen, steht zurzeit kaum jemand so überzeugend und kompetent wie die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, Professorin an der TU Berlin. Zusammen mit dem senegalesischen Soziologen Felwine Sarr hat sie dem französischen Staatspräsidenten konkrete Vorschläge gemacht, auf Macrons Bitte hin. Was ist daraus geworden? Hat sich in diesem Jahr etwas getan, habe ich Bénédicte Savoy gefragt.
Es hat sich enorm viel getan in Deutschland und in vielen Köpfen auch außerhalb von Deutschland. Es ist ein großer psychologischer Schritt, glaube ich, passiert. Vielleicht nicht auf der politischen Ebene. Wir haben noch nicht große Restitutionsereignisse beiwohnen können. Aber wir merken, wie die Zivilgesellschaft, wie die öffentliche Meinung, wie das Publikum in Museen besser informiert ist über die Herkunft dieser Sammlungen. Und das war notwendig. Bis jetzt wusste man nicht so genau, wie die ethnologischen Sammlungen zusammengesetzt sind. Jetzt ist das klar. Die historischen Faktenlage ist bekannt und die Politik hat sich auch in Deutschland jedenfalls sehr positiv geäußert zur Idee einer Wiedergutmachung.
Heißt das, dass es sowas wie einen Druck von außen gebraucht hat oder wäre das ein Prozess gewesen, der irgendwann auch so gekommen wäre? Wie schätzen Sie das ein?
Für mich war das Jahr 2019 gekennzeichnet durch die Entdeckung der Tatsache, dass es die gesamte Debatte, die wir jetzt führen, schon Ende der 70er Jahre gegeben hat, und zwar über Jahre und in einer großen Heftigkeit. Damals waren schon Restitutionen beschlossen worden, zum Beispiel von Hildegard Hambrücher, was Deutschland angeht. In Frankreich hatte ein ehemaliger Louvre-Direktor einen Bericht geschrieben, ähnlich wie der Bericht, den ich mit Felwine Sarr schreiben durfte. Und er kam zu dem Schluss, dass Restitutionen ein Akt der Solidarität und der Fairness sind. Das heißt, es war schon so weit wie in der Klimadebatte. In den 70er Jahren wären beinahe die Schritte getan worden, die wir heute diskutieren. Und deshalb ist die Frage, ob das spontan wieder gekommen wäre oder ob es diesen Außendruck bedurft hat. Wahrscheinlich hat es den Außendruck bedurft, denn damals in den 70er Jahren war die Debatte in Vergessenheit geraten, gemacht worden. Also sie ist nicht erloschen von sich aus, sondern es gab starke Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass das Thema von der Bildfläche verschwindet. Und jetzt ist es wieder aufgetaucht, und zwar mit der doppelten Kraft eines Themas, das wie ein Bumerang schon einmal seine Kurve gedreht hat und zurückkommt. Und deshalb ist es dieses Mal ganz bestimmt so, dass wir es nicht so schnell wieder vergessen werden, dass es dieses Thema gibt.
Der Bericht, von dem Sie gerade gesprochen haben, der Bericht, den Sie zusammen mit Felwine Sarr geschrieben haben, der ist entstanden im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, und dem haben Sie empfohlen, eigentlich fast alles zurückzugeben, wenn nicht völlig klar ist, dass Frankreich die Dinge rechtmäßig, legitim besitzt. Geschehen ist da aber praktisch noch nicht sehr viel, oder täuscht der Eindruck?
Es ist nicht ganz so einfach. Wir haben nicht empfohlen, alles zurückzugeben, was in der Kolonialzeit gekommen ist. Wir haben empfohlen, alles zurückzugeben, was gefordert wird, falls von afrikanischen Staaten oder Gruppen die Forderung kommt, etwas zurückzubekommen, haben wir empfohlen, anders als in den letzten Jahrzehnten, nicht mehr Nein zu sagen, sondern tendenziell Ja. Und in vielen Fällen ist dieses Ja auch sehr einfach auszusprechen, weil die Gegenstände unter Umständen zu uns gekommen sind, die eben blutige Umstände sind. Und in anderen Fällen sind es schattigere Zonen des Erwerbs. Und wir plädieren trotzdem dafür, dass selbst wenn Frankreich rechtmäßig etwas erworben haben sollte, was heute sehr, sehr, sehr verlangt wird in der Republik Benin, in der Côte d'Ivoire, in Senegal oder in anderen afrikanischen Ländern, wenn Objekte mit großer psychologischer, historischer, symbolischer Dimension zurückverlangt werden, die nach Frankreich gekommen sind, vor der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten, da plädieren wir dafür, dass Frankreich sich großzügig zeigt. Also geht es auf gar keinen Fall darum, die französischen oder europäischen Museen zu leeren, wie manchmal behauptet wird. Das sind Sprüche, die dazu da sind, Angst zu machen und gar nicht daran zu denken, wie es wäre, einige Stücke, die besonders gefordert werden, zurückzugeben. Und zwar ist diese ganze Angelegenheit eben nicht ein Akt der Selbstbestrafung der europäischen Staaten oder der Moralkeule, die auf einen geschwingt wird, sondern es geht um die Zukunft, die wir zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit den jüngeren Generationen in diesen afrikanischen Staaten zusammen bauen wollen. Und diese Zukunft setzt voraus, dass wir uns dazu bekennen, wie unsere gemeinsame Vergangenheit gewesen ist.
Brauchen wir in Deutschland überhaupt noch Völkerkundemuseen? Beziehungsweise die meisten heißen ja nicht mehr so, sondern haben irgendwelche schönen neuen Namen bekommen, Weltmuseen oder so etwas. Ist das noch nötig? Ist das noch zeitgemäß?
Das Modell des Völkerkundemuseums ist ein Modell, das genau in den Jahren entstanden ist, wo in Berlin zum Beispiel die berühmte Kongo-Konferenz stattfand. Im selben Jahr eröffnet hier in Berlin das Völkerkundemuseum. Das heißt, diese Museen sind ein ganz klares koloniales Modell, das aber schon seit vielen Jahren durch verschiedene Krisen und Läuterungswege gegangen ist. Und viele dieser Museen sind jetzt moderne, offene Museen. Ich denke gerade an das Rauter-Strauch-Jost-Museum in Köln, das sich sehr stark geöffnet hat, oder an das Museum Grassi in Leipzig, das sich auch geöffnet hat. Museen sind nicht für alle Male da. Es sind Institutionen, es sind Häuser, die lebende Organismen sind und die können sich möglicherweise anpassen. Was wir sicherlich nicht mehr brauchen, ist das alte Modell des ethnologischen Museums, also ein Reden über andere, ohne sie, in Kategorien, die wir Europäer erfunden haben. Das brauchen wir nicht, oder wir brauchen das nur noch, um ja die Geschichte der Wissenschaft des Menschen, wie sie in der Vergangenheit betrieben wurde, zu studieren. Aber als lebendige Orte brauchen wir andere Formen von Einrichtungen.
Sie haben eine Professur in Berlin. Im Deutschen Historischen Museum läuft gerade eine große Ausstellung über die Humboldt-Brüder. Sie kümmern sich sehr ums Kolonialthema. Haben Sie eigentlich Zeit, noch andere Ausstellungen einfach aus Lust und Vergnügen zu sehen? Haben Sie was gesehen in diesem Jahr, was Ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
Ich war in diesem Jahr mehrere Male tatsächlich in Senegal und habe im Musée des Civilisations Noires, im neu eröffneten Museum in Dakar, eine sehr schöne Ausstellung zeitgenössischer Kunst gesehen. Dort hat das Museum beschlossen, jedes Jahr seine komplette Sammlung, es hat keine eigene Sammlung, aber das, was gezeigt wird, zu erneuern, mit dem Argument, dass das junge afrikanische Publikum nicht zweimal dasselbe sehen will. Und deshalb hatte ich das Glück, zweimal die Ausstellung des Jahres 2019 zu sehen. Darunter sind Installationen, und besonders ist mir aufgefallen ein Brandenburger Tor in dieser Ausstellung. Und zwar unter dem Titel Laboratoire de Déberlinisation, also ein Deberlinisierungslabor. Als Berlinerin fragt man sich, was das soll, was das Brandenburger Tor in einem Museum in Dakar soll. Und erst wenn einem bewusst wird, dass aus afrikanischer Perspektive die Stadt Berlin die Stadt der Berlin-Konferenz ist, die im Jahre 1884-85 stattgefunden hat und die die Voraussetzungen für die Teilung Afrikas geschaffen hat, erst wenn es einem als Berlinerin klar wird, verstehe ich, warum in Dakar so Berlin eine prominente Rolle spielt. Und überhaupt ist unsere Kenntnis dieser Vergangenheit sehr einäugig. Und ich empfinde das als sehr großes Glück, dass ich in den letzten Monaten sehr viel mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen zu tun hatte, die einem das andere Auge öffnet. Und mit zwei Augen sieht man besser.
In wenigen Stunden ist das Jahr zu Ende. Zeit vielleicht für einen Wunsch fürs neue Jahr? Gibt's einen?
Ja, ich wünsche mir sehr, dass die politische Atmosphäre in unseren Ländern und in unseren Städten sich wieder beruhigt und dass die sehr krassen Spannungen, auch fremdenfeindliche Spannungen, die wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland und in Italien und anderswo, dass es sich beruhigt. Das ist aber wahrscheinlich mehr eine Hoffnung als ein Wunsch.
die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy über ihr Kulturjahr 2019. Olaf Nicolai ist kein lauter Künstler, keiner, der mit bunten Farben oder poppigen Plastiken auf sich aufmerksam machen müsste, keiner, für dessen Werke auf den internationalen Messen und Auktionen Rekordpreise gezahlt werden, weil sie sich nur allzu oft dem Markt bewusst entziehen. Seine Bezugsgrößen sind die Literatur und die Geschichte, die Politik und die Philosophie und manchmal auch nur der flüchtige Augenblick. Als er zum Beispiel bei der Venedig-Biennale 2015 auf dem Dach des deutschen Pavillons Boomerangs werfen ließ, die immer nur für einen ganz kurzen Moment sichtbar wurden. Nicht wegen wirtschaftlicher Erfolge ist Olaf Nicolai einer der wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart, sondern weil er an der Grenze zwischen Wissenschaft, Konstruktion und Ästhetik immer wieder entscheidende Fragen an diese Gegenwart stellt. Wann eigentlich für einen Künstler ein Jahr ein gutes Jahr war, wollte ich von ihm wissen.
Naja, es ist auch die Frage, wer die Frage an einen stellt. Also meiner Tante würde ich wahrscheinlich anders antworten, als ich jetzt hier in der Sendung antworte. Aber für mich ist ein gutes Jahr immer ein Jahr, wenn am Ende etwas passiert ist, rückblickend, von dem ich gar keine Ahnung habe, dass es passieren könnte. Und meistens hat es damit zu tun, dass Dinge, die ich am Anfang für Probleme halte, sich dann als recht interessante und manchmal sehr glückliche Fügungen erweisen.
Dann werden wir mal konkret. 2019 ist fast vorbei. Was hat sich da ereignet, mit dem Sie vielleicht überhaupt nicht gerechnet hatten?
Also wenn Sie mich vor einem Jahr interviewt hätten, wäre ich sehr nervös gewesen, weil ich vor mir hatte die Laudatio auf Marcel Bayer anlässlich der Verleihung des Lessing-Preises des Freistaats Sachsens zu halten. Und ich habe mir da das Werk, also die Bücher von Marcel Bayer, nochmal vorgenommen, sie zu lesen. Und war einfach überwältigt und wusste gar nicht, wie ich dann noch mit so einer Figur wie Lessing das alles sinnvoll und unterhaltend in eine Laudatio zusammenführen kann. Und bei der Lektüre ist mir auf einmal etwas aufgefallen, wo ich immer gedacht habe, ja, das ist eigentlich alles ganz klar. Nämlich dieses Wechselspiel, wie Kunst und Wissenschaft miteinander begriffen werden oder immer wieder zueinander gestellt werden. Und der Marcel Bayer ist ja jemand, der sich sehr für wissenschaftliche Texte auch interessiert. Und meistens wird ja die Kunst dann eher als der Fantasieteil, den die Wissenschaft unbedingt auch braucht, dargestellt. Also als das Imaginationsvermögen. Und er sagt dann auf einmal an einer Stelle, wir müssen über das Maß der eigenen Vorstellungskraft hinausgehen und spricht eigentlich von den Beschränkungen unserer Fantasie. Und das war ein Gedanke, der mir wirklich nochmal eine Tür aufgemacht hat, die ich so präzis und auch so dringend formuliert nicht gedacht hatte.
Aber das lässt sich ja nicht planen für Sie als Künstler. Sie können das ja jetzt nicht konkret anwenden, geplant.
Nee, planen kann man das nicht, aber die Idee, dass die eigene Fantasie selber beschränkt ist, ist schon ziemlich produktiv, weil wie kann man dann über diese Beschränkung hinausgehen? Hm. Und da ist die künstlerische Technik ein guter Trick. Also technische Arrangements, die Art, wie man produziert, die führt einen immer wieder zu Dingen über das hinaus, was man selber für möglich oder für wünschenswert gehalten hat.
Reicht ein solches Ereignis, um zu sagen, es war ein gutes Jahr für mich?
Ja, das würde ich sagen. Also so viele solche Ereignisse hat man nicht so oft. Aber ich glaube, Sie wollen darauf hinaus, dass es sicher noch mehr in meinem Jahr gegeben hat, worüber es sich
Ach, ich wäre auch damit einverstanden, wenn Sie sagen, mir reicht dieses eine Moment. Aber wenn es mehr zu erzählen
gibt, also mir hat dieses Moment wirklich sehr, sehr gereicht. Vor allem, weil es dann noch ein wunderschönes Echo gefunden hat in einem Stück von René Polesch am Friedrichstadtpalast. Glaube an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt. Und bei Marcel Bayer fand sich dieser wunderbare Satz, dass er sich immer wieder die Frage stellen muss, ob es möglich ist, die Welt zu akzeptieren und zugleich sie zu verwandeln. Also was er mit seinen Texten versucht. Und diese beiden Dinge, die so am Anfang, und ich habe das Stück von René Polesch erst im Dezember gesehen, am Ende des Jahres auf einmal um die Verwandlung, um die völlige Erneuerung der Welt sich drehen, dass das solche Echos gibt, das ist ein schöner Bogen in dem Jahr gewesen.
Muss denn Akzeptanz und Veränderungswille, muss ich das gegenseitig ausschließen?
Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Aber ich denke, dass es die Veränderung und die Akzeptanz doch eher in einem widersprüchlichen Verhältnis produktiver sind, als wenn sie in einem sich akzeptierenden Verhältnis bewegen würden.
Jetzt wollte ich Sie nicht davon abhalten, weitere gute Momente zu beschreiben.
Ja, wie Sie merken, habe ich ja durchaus eine sehr große Affinität zur Literatur. Und es gibt ein kleines Buch, was mir dieses Jahr untergekommen ist, von einem französischen Autor, wo ich dann zu meiner Unwissenheit gestehen muss, ich kannte ihn nicht. Obwohl, wie ich dann aus dem Vorwort entnehmen durfte, Walter Benjamin sehr, sehr massiv auf ihn versucht hat hinzuweisen. Georges Salles, das heißt im Deutschen übersetzt Der Blick. Und wie ich dann gesehen habe, ist es tatsächlich auch erst relativ spät, 2001, ins Deutsche übersetzt worden. Interessanterweise von einem auf Film spezialisierten Verlag. Und Georges Salles war Kurator am Louvre, vor allen Dingen für ostasiatische Kunst. Und dieses Buch hat mich doch sehr, sehr beeindruckt. Es ist in einer Sprache geschrieben, die vielleicht heute ein bisschen schwierig zugänglich ist. Aber es gibt so wunderbare Momente, wo er auf einmal sagt, auf ein und denselben Gegenstand kreuzen sich die Strahlen unzähliger Blicke. Das ist sehr pathetisch formuliert, aber die Idee, dass Dinge wie ein Depot funktionieren und dass diese Depots erschlossen werden können und was dort erschlossen werden kann, das ist ein toller Gedanke. Und da versteht man dann auch, warum Walter Benjamin so fasziniert von diesem Text gewesen ist.
Was ich jetzt gar nicht gesagt habe, Herr Nicolai, ist, ein tolles Jahr ist, wenn ich große Ausstellungen hatte, wenn ich merke, die Menschen, die Kritiker, die Öffentlichkeit begreifen, was ich will mit meiner Kunst. Auf sich selbst haben Sie es nicht bezogen, die Frage.
Ich habe schon sehr viel über mich selbst jetzt gesprochen, aber natürlich ist es auch toll, wenn man sich sichtbar machen kann mit dem, was man tut und in dieser Sichtbarkeit dann auch einen Austausch hat, also nicht mit sich allein bleibt. Und das hat in diesem Jahr auch stattgefunden, da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar. Und vor allen Dingen jetzt Ende des Jahres hat eine Ausstellung in der Mathildenhöhe in Darmstadt eröffnet, die mir großen Spaß gemacht hat einzurichten und die hoffentlich auch noch in der Zeit, in der sie läuft, mit vielen Veranstaltungen Leute findet, die diesen Spaß teilen.
Das Schöne, wenn man Ihre Ausstellungen anschaut, ist, dass man immer merkt, wie weit Ihr Horizont ist und wie groß Ihre Bereitschaft, sich immer wieder neu einzulassen auf Entdeckungen, auf Erkenntnisse, auf Erfahrungen, auf Dinge, die Sie gelesen, gesehen haben. Warum überhaupt noch Kunst 2019? Warum machen Sie, Olaf Nicolai, 2019, hoffentlich auch 2020, noch Kunst?
Weil es sonst sinnlos wäre.
Für Sie? Für die Welt?
Nee. Generell, Kunst ist ein essentielles Medium, mit der Welt zu kommunizieren. Unser Verhältnis zur Welt ist primär ein ästhetisches. Auch die sozialen Verhältnisse sind von den ästhetischen massiv affiziert. Der Philosoph Christoph Menke hat das mal so radikal formuliert, dass er gesagt hat, der Gedanke der Gleichheit, der politischen Gleichheit, ist eigentlich ein ästhetischer Gedanke. Und wenn man diese Dinge bedenkt, dann ist die Frage, warum Kunst, eigentlich eine vollkommen überflüssige Frage.
Gut, das nehme ich jetzt einfach mal zur Kenntnis und versuche trotzdem die Frage nochmal zu präzisieren. Was würde denn fehlen, wenn es die Kunst nicht mehr gäbe?
Ich glaube nicht, dass wir in dieser Form Menschen wären, wie wir Menschen sind, weil in der Kunst sich das Vermögen über unsere, wie ich das vorhin mit Marcel Beyer so schön sagte, Fantasie zu verständigen, über ihre Möglichkeiten, über Grenzen verhandelt wird. Und wenn wir das nicht mehr tun würden, dann würden wir in einer vollkommen anderen Gesellschaft leben, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Das wäre dann eine Gesellschaft, in der zwar Diskurs, Diskussion noch stattfände, in der aber das ästhetische Moment fehlen würde. Von dem
auch der Diskurs und die Diskussion würden nicht mehr stattfinden, weil auch die voraussetzen, dass sie sich über ihr Vermögen in einer bestimmten Weise verständigen und dass sie dieses Vermögen aktualisieren können. Und mit Vermögen meine ich, dass sie in der Lage sind, ihre Beziehung zur Welt in einer Weise zu artikulieren. Und wie sie die artikulieren, dort beginnt die Kunst.
Muss die Kunst was erreichen? Muss sie ein Ziel haben?
Wenn Sie die Kunst so verstehen, wie ich sie jetzt beschrieben habe, ist das Ziel der Sache selbst immanent, weil es ist notwendig, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen, zu fragen, wie ist sie so geworden, wie sie ist, wenn man sie verändern möchte. Und all diese Fragen hängen mit dieser Möglichkeit der Reflexion zusammen. Und deshalb ist das überhaupt nicht möglich, die Kunst, die Reflexion voneinander zu trennen. Und dadurch ergibt sich eigentlich das alles von selbst.
Sie sind viel unterwegs gewesen in diesem Jahr, bis zum Ende dieses Jahres. Ich bin froh, dass wir diesen gemeinsamen Termin noch gefunden haben. Was merken Sie auf der Welt für Unterschiede? Was merken Sie für, Nationalismen, was dieses Kunstverständnis, das Sie gerade beschrieben haben, angeht?
Auf der einen Seite merke ich, dass es sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die genau an diesem Entwurf, den ich jetzt beschrieben habe, mitwirken und arbeiten. Es gibt aber auch natürlich sehr, sehr viele Kräfte, die aus Ängsten heraus sich auf Identitäten zurückziehen wollen, von denen aus sie glauben, die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, besser in den Griff zu bekommen oder zu lösen. Das nimmt natürlich zu, aber ich glaube, dass zugleich auch zunimmt, wie viele Leute sich mit künstlerischen Dingen beschäftigen, selbst künstlerisch aktiv sind. Und ich bin relativ optimistisch, auch wenn das vielleicht etwas selten geworden ist.
Gab es denn auf diesen Reisen eine Entdeckung?
Ja, es gab eine Entdeckung, und zwar eine Künstlerin, die nicht mehr lebt. Eine georgische Künstlerin, Vera Pargava, hat in Paris gearbeitet und hat dann tatsächlich 1966 auch Frankreich in der Biennale in Venedig vertreten. Eine Künstlerin, die jetzt wiederentdeckt wird, abstrakte Sprache, also so eine Art Carmen Herrera, aber eben aus Georgien. Und ich muss gestehen, es war sehr, sehr überraschend, das zu sehen. Und da merkt man mal, wie einseitig doch die 50er Jahre so als männerdominierte Malereizone definiert worden sind. Und das war eine große Entdeckung.
Es ist so oft die Rede von der einigenden Kraft der Kunst, von der universalen Sprache der Kunst, die alle Unterschiede, alle Egoismen, alle Nationalismen zudecken würde. Gibt es die tatsächlich noch oder sind da andere Kräfte stärker geworden?
Also die Kunst ist auf alle Fälle eine Sprache, die Universalität anstrebt, aber sie ist keine, die Differenzen auslöscht. Und gerade die Konflikte, die innerhalb der Kunst auch sichtbar werden, machen sie ja so besonders spannend. Also der Georges Sall, von dem ich gesprochen habe, der hat mal von den Dynamitstangen am Boden des Geistes gesprochen, die das Chaos der Welt zum Tanzen bringen. Und das ist auch was künstlerisches Arbeiten. Es ist nicht eine Harmonisierung und wir hören uns die Europahymne an, sondern es ist die Konflikte, in denen wir leben, auch zu artikulieren und Positionen innerhalb dieser Konfliktfelder zu besetzen. Als Künstler in der künstlerischen Produktion, wie als auch als politischer Bürger, beides.
Naja, und auch als derjenige, der sich's anschaut, das setzt eine intellektuelle Bereitschaft voraus.
Ja, das ist notwendig, dass es eine zweckmäßige Unbequemlichkeit gibt.
Nimmt die ab?
Ich glaube, die Bereitschaft ist da. Es wird bloß viel zu wenig diese Bereitschaft aktualisiert. Ich merke das sehr stark. Ich unterrichte in München an der Akademie und kann nur sagen, ich kenne eigentlich wenige Momente, in denen man an diese Grenzen stößt, die immer wieder behauptet werden, dass es Unverständnis gibt, dass man Dingen gegenüber nicht in der Lage ist, denen zu folgen. Ich glaube, dass vor allem die Institutionen, die Kunst vermitteln, viel zu sehr sich eben dieser Aufgabe anbequemen, bequem zu sein, sich dem Publikum zu öffnen und das Publikum als Zahl nur noch zu begreifen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Die Unbequemlichkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass man anfängt, sich zu bewegen.
Wäre das Ihr Wunsch für 2020, mehr Unbequemlichkeit?
Das und vor allen Dingen ein Gedanke, den ein Freund von mir geäußert hat, wir sollten uns immer daran erinnern, wenn wir ein Problem lösen, schaffen wir neue Probleme. Vielleicht sollten wir uns mal darüber verständigen, welche Probleme wir haben wollen.
Der Künstler Olaf Nicolai. So, jetzt sind es noch ungefähr 6 Stunden und 2-3 Minuten, bis das Jahr beginnt, für das meine 4 Gäste in dieser Sendung eigentlich recht gleichartige Wünsche und Hoffnungen formuliert haben. Weniger Endzeitstimmung, etwas mehr Gelassenheit und Heiterkeit, hat Monika Grütters gesagt. Mehr Gespräche, die andere Seite etwas besser anerkennen und scheußliche Formen von Extremismus vor allem im Netz eindämmen, das war die Hoffnung von Wolfgang Ulrich. Eine Beruhigung der politischen Atmosphäre und der fremdenfeindlichen Spannungen in vielen europäischen Ländern wünscht sich Benedikt Savoy. Und Olaf Nicolai hat festgestellt, ohne die Bereitschaft zu einer zweckmäßigen Unbequemlichkeit werden wir uns alle nicht bewegen. Ich schließe mich diesen Wünschen an und ergänze noch den einen, dass wir es schaffen, uns auf die Werte der Aufklärung, auf Vernunft und Wissen, wissenschaftliche Erkenntnis und Wahrheit, auf Minderheitenschutz und internationalen Diskurs zu besinnen. Und dass wir diese Werte nicht weiter populistisch durch Ressentiment, Vorurteil, Tradition, Gewohnheitsrechte, Machtbehauptungen, Hass aufweichen lassen. Dafür, für die Aufklärung, kämpft die Kultur seit mehr als 300 Jahren. Und das wird sie in dieser Sendung und in diesem Sender auch im kommenden Jahr tun. Im Studio verabschiedet sich Stefan Koldehoff. Ihnen allen ein gutes neues Jahr und danke fürs Zu- und Weiterhören.